Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
Hallo und ein herzliches Willkommen zur 299. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leihst. Heute ein extrem spannendes Interview, vor allem dann extrem spannend, wenn du dich so ein wenig für papierloses Arbeiten interessierst, beziehungsweise wenn du sagst, ich will diese ganzen Aktenordner, Papierstapel, was auch immer, ich will das jetzt endlich mal loswerden oder zumindest verkleinern, dann solltest du hier in dieses Interview genau reinhören. Ich plaudere nämlich mit Tom Solid und der Tom ist der Gründer der Movement Paperless Movement Community, möchte ich schon fast sagen. Und ein sehr, sehr spannender Mensch. Wir plaudern gemeinsam drüber, ja, wie er papierlos definiert, unter anderem, ob er wirklich ganz papierlos unterwegs ist. Auch darüber plaudern wir. Und der Tom wird natürlich ein paar Tools, Apps vorstellen, ganz klar. Und viele, viele andere Themen zum Thema eben zum papierlosen Arbeiten werden wir ebenfalls in dieser Podcast-Folge beleuchten. Bevor ich aber zum Interview mit Tom rübergehe, ich werde dir dann nach dem Interview noch ein wenig erzählen, was bei mir los ist. Ganz, ganz wichtig aber, du hast gehört, es ist die 299. Podcast-Folge. Die kommende Podcast-Folge am nächsten Sonntag, also zumindest wenn du das zeitnah hörst, ist die 300. Podcast-Folge. Und so viel will ich jetzt schon vorab verraten. Du solltest in diese 300. Podcast-Folge unbedingt zeitnah reinhören. Am allerbesten gleich am Sonntag. Ja, dann wird es nämlich eine kleine Überraschung zur 300er-Feier geben. Also notier dir das vielleicht gleich mal in deinem Kalender oder erinnere dich dran, wenn der Podcast heruntergeladen wird, dass du da unbedingt noch am Sonntag reinhörst. Jetzt aber genug der Vorworte. Lass uns reinswitchen ins Interview mit Tom Solid. Ja, hallo Tom, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich freue mich schon auf unsere Gespräche oder auf unser Gespräch hier jetzt, denn es geht um ein spannendes Thema, nämlich das Paperless Movement, das du ja mehr oder weniger ins Leben gerufen hast. Aber bevor wir ein bisschen mehr über dich plaudern, warum zur Hölle nochmal sollte ich eigentlich papierlos arbeiten? Erzähl mal deine Meinung dazu.
Ja, hallo Thomas. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf beim Podcast. Also ich bin selber ein großer Fan von diesem Podcast und bin froh, jetzt auch mal ein bisschen was über das Paperless Movement erzählen zu können. Also zum Thema papierlos ist eben, klar geht es um papierlos, wenn ich Paperless Movement mache. Papierlos ist für mich erstmal Stichwort Effizienz. Ja, ich weiß einfach, viele Leute, die haben immer noch ihr Papiernotizbuch und das nehme ich da auch immer gern zum Vergleich her. Ich selber habe lange ein Papiernotizbuch verwendet, klar. War halt vor der Zeit des Papierlosen. Und da gibt's ja auch viele Methoden, wie man sich organisiert und wie man die Sachen aufschreibt und das auch effizient gestaltet. Das streite ich überhaupt nicht ab. Trotzdem gibt's so ein paar Punkte, die ein papierloses Notizbuch oder ein digitales Notizbuch mit sich bringt. Und das sind halt einfach Dinge, zum Beispiel eben, es ist leicht zu korrigieren. Ja, wenn ich einen Fehler mache, kann ich meinen Apple Pencil nehmen, einfach kurz löschen oder auf der Tastatur mir das schnell löschen. Das ist noch das Offensichtliche. Dann ist ganz gut, dass ich einfach auch, wenn ich das iPad zum Beispiel verwende, um Notizen zu machen, kann ich das Aufgeschriebene direkt verwenden und kommt auf die Notiz-App an, aber ich kann sie direkt per Drag-and-Drop in meinen Task-Manager überführen und das Handgeschriebene wird direkt in Druckschrift umgewandelt und ein Task daraus erstellt. Das heißt, ich kann direkt meine Notizen, die ich während einem Meeting mache zum Beispiel, in Tasks umwandeln und spare mir schon wieder einen Arbeitsschritt. Und dann ganz wichtig und ganz klarer Vorteil gegenüber einem Papier-Notizbuch, es ist durchsuchbar. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, nach irgendwelchen Begriffen zu suchen. Und selbst eben, und das ist der Grund, wieso auch ich jetzt für das Notizbuch papierlos bin, ich kann meine handgeschriebenen Notizen durchsuchen. Dann ist noch ganz wichtiger Punkt, dass ich es, also dieses Ding, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen oder sowas, das zählt halt heutzutage nicht mehr, weil es ist eben alles in der Cloud. Also viele Leute haben immer noch Angst vor der Cloud. Ich hätte mehr Angst, mein Notizbuch irgendwo liegen zu lassen und jemand könnte mir das wegnehmen. Der kann das direkt lesen. Wenn einer mein iPad findet, dann muss er sich erstmal irgendwie einhacken oder so. Und das ist eigentlich heutzutage ziemlich unmöglich. Deswegen habe ich einmal den Vorteil, dass es gesichert ist in der Cloud. Ich habe auch einen Passwortschutz automatisch dabei. Und der Vorteil, dass es in der Cloud ist, ich kann auf meine Notizen von allen meinen Devices zugreifen. Das ist einfach ganz klar der Vorteil.
Ja. Super, ja genau. Und von überall aus natürlich auch, weil...
Genau, weltweit. Ach, und ich habe meine Notizen zu Hause vergessen, die Ausrede... Also Ausreden werden weniger mittlerweile.
Verdammt! Okay, jetzt mal Hand aufs Herz, Tom. Zu wie viel Prozent bist du wirklich, oder bist du komplett papierlos oder gibt es noch ein wenig Papier, jetzt Klopapier mal ausgenommen, in deinem Haushalt?
Genau, das ist noch die große Challenge, Klopapier. Aber... ja, ich persönlich bin 100% papierlos, würde ich so sagen. Ich könnte sonst sagen 95%, aber da schiebe ich die Schuld dann zum Beispiel auf den Staat, weil man muss einfach viele Unterlagen, die muss man als Papierform noch aufbewahren, wo allerdings es mittlerweile auch Möglichkeiten gibt. Also ich habe gerade vor kurzem meinen Steuerberater gewechselt zu einem papierlosen Steuerberater. Okay. Der tatsächlich auch das anbietet, dass man die Unterlagen digital hochladen kann. Ich so im Detail kenne ich mich da nicht aus. Mhm. Ist für mich auch noch neu, aber wohl über DATEV kann man die Sachen digital abspeichern. Das heißt, wenn ich Verträge und solche Dinge habe, wo ich bisher immer aufbewahrt habe, aus Sicherheitsgründen, gibt es eben die Möglichkeit, das zu scannen, hochzuladen und dann wird das praktisch umgewandelt, dass das Digitale, was hochgeladen wurde, das Original wird und das Papier, das da ist, die Kopie, die ich dann letztendlich vernichten kann. Und das ist so für mich das letzte i-Tüpfelchen gewesen, um komplett papierlos zu werden. Okay. Vielleicht sage ich ganz kurz was zu dem Workflow, den ich habe zu Hause.
Ja, gern.
Also es ist tatsächlich so, wenn ich Post bekomme in Papierform, wo es ja mittlerweile auch Methoden gibt, das gar nicht mehr zu bekommen. Aber ich bekomme Post, zum Beispiel eine Rechnung, dann gehe ich rein und habe meinen Scanner da stehen, lege das in den Scanner ein, es wird eingescannt, wird direkt an Evernote gesendet. In Evernote wird es dann über Filterize, das ist so ein Plugin, was man verwenden kann, analysiert, was ist in diesem Dokument drin, handelt es sich um eine Rechnung. Wenn es eine Rechnung ist, wird es ins entsprechende Text bestückt und es wird direkt ein Task in meinem Task-Management-Tool erstellt, der mich dann auch erinnert, wann diese Rechnung zu bezahlen ist. Und so habe ich da schon einen automatischen Workflow. Und genau, auf der Arbeit verwende ich eigentlich nur mein iPad Pro, soweit es geht, um Notizen zu machen und die Sachen zu bearbeiten. Es gibt da natürlich Spezialanwendungen, da brauche ich dann meinen Arbeitscomputer tatsächlich.
Das ist klar, super. Sehr, sehr spannend. Filterize hatten wir schon in diesem Podcast, Folge 254. Falls du nachschauen willst, was Filterize ist, dann kannst du das jetzt gerne tun. Wir werden das natürlich auch verlinken. Genauso zu deiner Website natürlich, Tom. Sehr, sehr spannend, dieser Workflow. Ich habe einen ähnlichen, also wir sind uns da ziemlich ähnlich, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt, ich würde es mal, ich sage jetzt mal 85-90% papierlos.
Ja, was sind die restlichen 20?
Ja, gut, das ist zum Teil noch Archiv von alten Sachen, die ich einfach zu faul bin einzuscannen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und dann, wie du sagst, eben der Vaterstaat auch in Österreich ist da noch ein wenig Papier, muss man halt noch aufheben. Ja, aber ansonsten kommt bei mir auch so ziemlich alles in die Cloud hinein.
Ja, genau, wer mir eben auf Instagram folgt, der hat auch Anfang des Jahres gesehen, die zwei riesen Umzugskartons voll mit geschreddertem Papier. Da war tatsächlich der Stichtag, wo ich dann diese ganzen alten Archive aufgearbeitet habe. Und ich kann sagen, ich nenne es Paperless Freedom. Es fühlt sich wirklich gut an, ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Tom, plauder mal ein wenig über dich. Erstens mal, warum du dich eigentlich Tom Solid nennst, wäre mal spannend zu wissen für mich. Und wie bist du eigentlich zu diesem ganzen Paperless Movement gekommen? Hat es dir irgendeinen Auslöser gegeben? Oder ja, plauder einfach mal ein wenig aus dem Nähkästchen.
Ja, sehr gern. Also Tom Solid ist schon lange her, also das war 2009 ungefähr. Es ist ein Künstlername, Tom Solid. Ich habe Musik gemacht, wo ich leider mittlerweile ziemlich wenig Zeit habe. Und da war das mein Künstlername. Ich habe ein Album released, in dem ich eben einen Namen angeben sollte und habe mir überlegt, was könnte ich denn da so nehmen? Und es war gerade so eine Lebensphase, so aus dem Studium gekommen und es stabilisiert sich alles. Frau kennengelernt, Zukunftspläne. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eine solide Lebensphase und daher kommt dieses Solid. Und Tom ist einfach, weil meine Freunde nennen mich alle Tom und nicht Thomas. Und daher kam das Tom Solid. Genau, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Ich habe dann einen YouTube-Channel auch schon 2010, habe ich mal ein Video hochgeladen, ein Tutorial über Musikprogramme tatsächlich, wie man die verwendet. Habe dann auch 2013 das intensiver gemacht. Also wenn man durch meinen YouTube-Channel geht, sieht man noch die alten Videos. Und dann kam dieses Schlüsselereignis, wo du ja schon danach gefragt hast. Und das war dann tatsächlich in 2017. Ich muss vorweg sagen, ich hatte das iPad 1, erste Generation. Von Anfang an hatte ich ein iPad, aber sonst nichts von Apple. Also nur dieses iPad 1. Und damals war das ja so, im Thema Produktivität und so weiter war da noch nicht so viel. Also ich habe es eigentlich mehr zum Spielen verwendet oder um irgendwelche Filme anzugucken. Aber was ich immer gemacht habe, ich habe immer wieder Styli ausprobiert, ja, Stifte, Eingabestifte, wo ich immer wieder geschaut habe, könnte das tatsächlich mein Notizbuch ersetzen. Und was grausam war für mich und was ein No-Go war, ist diese Verzögerung beim Schreiben. Also das geht überhaupt nicht. Das muss für mich genauso intuitiv auf dem iPad funktionieren, wie auch auf dem Papier. Und dann eben 2017 war tatsächlich das Schlüsselereignis. Ich war auf einer Big Data-Konferenz und dort war jemand, eine Dame, die hatte nur ein iPad und ein Apple Pencil dabei und sonst gar nichts. Und dann habe ich gefragt, ob ich eben den Apple Pencil mal auch testen dürfte. Und ja, was soll ich sagen? 2 Tage später hatte ich ein iPad Pro. Weil es ist einfach unglaublich, was mir tatsächlich, was mich echt fertig gemacht hat, war auch noch die Tatsache, dass ich einfach den Apple Pencil in Schieflage bringen kann, um zu shaden oder wie sagt man, zu schraffieren. Mhm. Und einfach die Technologie dahinter hat mich total fasziniert. Gut, dann habe ich mir das angeschafft und bin dann von diesem Tag an direkt schon auf der Arbeit papierlos geworden damit, was dann natürlich auch Aufsehen erregt hat. Viele haben mich dann gefragt, wie ich das verwende. Dann haben auch viele iPad Pros vom Geschäft her bekommen und so. Und dann war ich eigentlich Ansprechpartner Nummer 1 und habe dann ein Video hochgeladen. Da ging es eben darum, die Notiz-Apps zu vergleichen mit was für anderen Apps ich die kombinieren kann. Und das war so das erste Video Ende 2017. Und das hat sehr großes Interesse gefunden. Und ja, der Rest ist Geschichte.
Ja,
weiterentwickelt, ja. Ich habe dann einfach immer mehr die Notiz-Apps studiert, ja, und welche da tatsächlich am besten sind, eben einmal aus der Seite vom YouTube-Channel, wo die Leute sich interessieren und andererseits auf der Arbeit, wo die Leute sich sehr dafür interessiert haben und habe sehr, sehr viel Spaß damit, das Ganze herauszufinden.
Ja, das bekomme ich auch mit. Du hast ja 21.676, ich bin gerade auf deinem YouTube-Kanal, Subscriber. Ja. Und wirklich coole Aufrufzahlen. Also das Apple Pencil-Video mit 90.000, fast 90.000 Aufrufen. Ja, da würde sich der eine oder andere kleinere österreichische Fernsehsender schon sehr drüber freuen, hätte das in der Primetime. Ja. Insofern absoluter Respekt. Und ich folgte ja auch auf YouTube. Und ich bin zwar jetzt noch nicht der iPad-Mensch, aber... Ja. Es steht mal auf der Einkaufsliste und ich denke, dann wird auch der Apple Pencil folgen und dann habe ich ja schon genug Grundwissen durch deine Videos, dass ich da gleich loslegen kann. Ja,
ja, sehr, sehr das spannend. Freut mich natürlich sehr, das zu hören, ja.
Super. Tom, liegt dein Fokus eher jetzt auf Notiz-Apps? Du hast jetzt sehr, sehr viel von Notizen geplaudert oder plauderst du auch über Produktivitäts-Apps und ähnliches auf deinem YouTube-Kanal?
Also es war tatsächlich so, eben dadurch, dass ich damit ja angefangen habe auf dem YouTube-Kanal, weil es für mich eben auch der Fokus war, selber Notizen zu machen. Es ist ja immer mehr so meine eigenen Erlebnisse, die ich in diesem YouTube-Kanal dann widerspiegel, wie ich fortschreite. Und deswegen war auch 2018 tatsächlich Fokus auf Notiz-Apps, was es für welche gibt. Ich habe auch auf meiner Webseite ein ein Vergleichstool kreiert, wo man tatsächlich die verschiedenen Apps aussuchen kann oder beziehungsweise im Filter eingeben kann, was will ich haben, soll es mit Evernote synchronisieren können oder keine Ahnung, welche Clouds unterstützt das und so weiter. Und dann kann ich mir tatsächlich die Apps aussuchen. Also es war so ein großes Ding, was ich da gemacht habe, was auch sehr viel Anklang gefunden hat bei der Paperless Movement Community. Und daraus hat sich auch ein E-Book ergeben, das ich dann 2018 tatsächlich veröffentlicht habe. Es nennt sich eben Paperless Note-Taking Like a Pro. Und in dem geht es eben nicht nur um die Notiz-Apps. Also ich stelle da 5 Notiz-Apps vor, wo ich finde, das sind die besten Notiz-Apps, die man haben kann auf dem iPad, sondern auch grundsätzlich über die Geschichte der Handschrift, welche verschiedenen Notizmethoden gibt es und so weiter. Und da finde ich jetzt eben mit dem Abschluss von diesem E-Book und alles, was ich über diese Notiz-Apps gemacht habe, dass da tatsächlich jetzt der Punkt gekommen ist, dass ich das, ausgereizt habe oder sehr viel Ressourcen habe für Leute, die sich dafür interessieren und dass ich jetzt tatsächlich mehr in die Tiefe eingehen kann, weil es ist ja nicht nur Notiz machen. Ich habe natürlich auch meine Produktivitäts-Workflows oder Selbstmanagement-Workflows und 2019 werde ich da mehr drauf eingehen. Also ich habe ja schon ein Video veröffentlicht über Inbox Zero und solche Dinge und Challenges, die ich auch selber auf der Arbeit habe, auch jetzt als Teamleiter in meiner neuen Funktion, die ich sehr spannend finde und die ich auch gerne mit meiner Community teile, wie, was man da für Lösungen hat dazu. Also Fokus Notiz-Apps war 2018. Ich werde auch weiterhin Updates bringen dazu und berichten und informieren. Allerdings wird 2019 tatsächlich ein bisschen mehr das Gesamtbild, weil Notiz-App ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem Gesamtworkflow, wie man tatsächlich produktiv arbeiten kann, papierlos, ja.
Genau. Jetzt hast du es schon kurz, also du hast jetzt kurz den englischen Titel gesagt, deswegen die Info, du machst ja alles auf Englisch. Das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen für die, die nicht so besonders gut Englisch können. Warum ist das so?
Ja, das ist, ich muss nur deswegen lachen, weil ich eben auch in den Kommentaren immer wieder lese, ja, wieso ich dann nicht auf Deutsch mache und dass mein Englisch doch so schlecht wäre. Komischerweise das Englisch, dass das schlecht ist, das kommt immer von Deutschen. wobei die deutschsprachige Community 8% ausmacht von all den Leuten, die die Sachen gucken. Und von den Englischsprachigen hat sich bisher noch keiner beschwert, im Gegenteil. Sie verstehen es sehr gut so. Und das freut mich eben auch sehr. Und ich sehe einfach die papierlose Bewegung. Hört sich auch, schon allein der Name im Deutschen hört sich einfach komisch an.
Stimmt,
also wenn ich sage, it's a movement, yeah, it's a paperless movement. So, das ist einfach für mich eine globale Bewegung. Und vielleicht sage ich auch eben über das paperless movement, was das eigentlich ist, direkt noch was. Mhm. Und dann schließt sich das auch, wieso es auf Englisch ist. Für mich ist Paperless Movement, und das sieht man auch im Logo, das sind 2 Farben, grün und blau. Und für mich ist das die Kombination aus Natur und Technologie. Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, das würde man vielleicht nicht meinen, wenn man hier in meinem Studio sitzt und die ganzen technischen Geräte sieht, wie so ein Nerd. Aber ich brauche einfach diesen Ausgleich und das ist so ein bisschen wie Yin-Yang, das muss einfach in der Balance sein. Und viele würden ja denken, so der erste Gedanke ist, wenn ich papierlos werde, dann tue ich auch was Gutes für die Natur. Das ist aber halt auch ein Trugschluss, weil ich muss ja meine iPads, die muss ich auch laden. Dafür muss auch wieder Strom her. Ich muss Rohstoffe holen, um diese iPads zu bauen und so weiter. Also so ganz einfach ist es nicht. Und was wirklich schockierend ist sogar, ist, dass diese Digitalisierung, diesen ganzen E-Mails, die da kommen, eigentlich gar nicht dazu führt, dass man weniger Schriftverkehr hat, beziehungsweise weniger Papier braucht, weil die meisten Leute drucken sich die E-Mails dann aus. Und dann fangen sie an, auf diesen E-Mails Notizen zu machen oder zu annotieren. Und eben dafür gibt's überall Workflows auch im iPad oder halt auch auf dem normalen PC und so weiter, um das zu umgehen und die Natur zu schützen trotzdem. Okay. Und deswegen, Paperless Movement steht eben für diese Kombination. Und das ist für mich einfach eine Angelegenheit, die ganze Welt angeht. Und deswegen auf Englisch, ja, weil Englisch immer noch die Weltsprache ist und die meisten Leute einfach verstehen. Und ich möchte damit so viele Menschen wie möglich erreichen. Und deswegen tut es mir leid für die deutsche Community. Ich rede natürlich Deutsch, wenn man mich direkt kontaktiert. Das kann man auch jederzeit. Wenn man Infos haben möchte, rede ich gerne Deutsch. Aber leider für Paperless Movement wird es auch Englisch bleiben.
Okay, alles klar. Ja, also es ist alles leicht verständlich. Also ich habe auch keine Probleme und ich bin jetzt auch nicht der große Englischprofessor, ganz im Gegenteil. Also das passt schon, ja, super. Ja, lass uns ein wenig, Tom, in Richtung Selbstmanagement gehen. Du bist ein großer Technikfreak. Wenn du dein iPad jetzt zur Hand nimmst und mal drauf schaust, welche Tools, Apps und Programme da drauf sind, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was da alles für dein Selbstmanagement drauf ist und vielleicht auch gleich, was denn so dein größter Selbstmanagement-Tipp wäre, wenn du nur einen einzigen weitergeben würdest?
Sehr gern. Also da möchte ich vorweg sagen, für mich gibt es da ein Keyword oder ein der wichtigste Punkt in diesem Ganzen ist einfach, oder was ich immer zu meinen Leuten sage, ist Integration is key. Also Integration der Apps, die ich verwende, ist das Wichtigste. Also das bedeutet es einfach, was ich nicht leiden kann und was einfach total sinnfrei ist, wenn ich mehrere Task-Management-Tools zum Beispiel habe. Sobald ich einen Task habe und ich muss den in mehreren Anwendungen pflegen, dann ist es ein Einbruch in meiner Produktivität und laufen wir genau in die falsche Richtung. Dann lieber einen Zettel und einen Stift, wo ich eine Bullet-Liste mache, wo ich sage, das sind meine Tasks, die arbeite ich ab. Aber in verschiedenen Programmen das zu pflegen, da kommt man einfach durcheinander. Und das ist auch gar nicht so abwegig, weil das Problem ist ja oft auf der Arbeit, die man ist, die bieten einem dann Taskmanager an, wo zum Beispiel der Teamleiter dann verwendet und die Tasks verteilt und dann hat jeder für sich selber auch wieder einen Taskmanager und dann kommt man genau in diese Phase rein. Deswegen möchte ich tatsächlich einen Taskmanager verwenden, der sich überall integriert und in dem Fall ist es Todoist. Todoist, ich habe da auch viele Taskmanager durchprobiert. Viele sagen ja Things3, also gerade wenn man Mac oder sowas verwendet, Things3. Aber da kommen wir genau schon zu dem Punkt, es ist eine reine Mac-Anwendung und ich kann sonst nirgendwo zugreifen. Und deswegen sind für mich die Sachen, ich muss über einen Webbrowser drauf zugreifen können, damit ich gleich die Gelegenheit habe, von allen Geräten, egal wo ich bin, auf meine Tasks zugreifen zu können. Und dann eben die Integration in meinen E-Mail-Account und so weiter, wo ich auch aus Arbeitsgründen, beziehungsweise auch als Paperless Movement, da verwende ich das auch, die G Suite verwende, also von Google die ganzen Programme. Das heißt, Gmail verwende ich, Google Kalender, Google Keep, alles, was Google da eigentlich anbietet, ist tatsächlich clever gemacht, aber ich habe das auch von Arbeitskollegen mitbekommen. Es ist halt sehr overwhelming. Die Leute wissen überhaupt nicht richtig, was Google eigentlich damit bezwecken will, was sie da anbieten. Und für mich ist ganz klar, Google hat Fokus auf Integration. Und das sieht man jetzt eben schön am Zusammenspiel von Todoist und Google, weil ich kann Todoist als Extension integrieren in mein Gmail und kann dann aus den E-Mails raus direkt einen Task erstellen zum Beispiel. Oder ich kann die Todoist auch direkt mit meinem Google-Kalender synchronisieren. Und zwar nicht nur, dass ich die Task von meinem Todoist im Kalender anzeigen kann, sondern es ist eine Zwei-Wege-Synchronisation. Das heißt, wenn ich einen Task in Todoist erstelle, erscheint das in meinem Kalender. Und wenn ich einen Kalendereintrag erstelle, dann erscheint das in meinem Todoist und es ist direkt synchronisiert. Wenn ich eins der beiden Dinge verändere, dann bleibt das immer gleich und ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich da irgendwie out of sync laufe oder sowas. Also deswegen Todoist ist für mich da eine sehr wichtige Task-Management-App, aber mit Fokus auf Selbstmanagement, auf wenn ich eine Person bin, die damit arbeiten muss. Todoist bietet zwar da Kollaborationssachen an, aber die sind für mich nicht machbar. Für mich ist Todoist eine Checkliste, die ich abhake und dann sind die Dinger verschwunden. Damit kann ich nicht wirklich vorausschauendes Project Management oder sowas betreiben. Mhm. Und deswegen als Teamleiter jetzt habe ich eine neue App eingeführt, eben Asana. Das ist dann eben mehr Project Management und vielfältiger mit Timelines, Übersicht und so weiter. Und da kommt jetzt genau das Ding. Ich sag, man soll nur einen Task Manager verwenden und jetzt haben wir zwei. Ja, aber ich sage zu meinem Team, also wir verwenden jetzt alle Asana. Warum? Weil ich in Asana, und es gibt ja auch noch andere wie Meistertask und so weiter, die funktionieren ähnlich, wo ich Kommentare setzen kann in den Aufgaben und ich direkt sehe, wer welche Kommentare gesetzt hat. Und was wirklich negativ ist, wenn man dann über Chat zum Beispiel miteinander geschrieben hat oder am Telefon oder per Zuruf irgendwelche Informationen, die dann einfach gesagt sind und dann werden sie wieder vergessen. Und wenn man Kommentare in diesen Tools wie Asana dann zum Beispiel setzt, kann jeder, selbst wenn einer mal krank ist, nochmal nachvollziehen, was ist in dieser Aufgabe tatsächlich gelaufen. Und deswegen war mir das wichtig, das zu integrieren. So, und wie bringe ich die jetzt zusammen, die zwei Sachen? Eben als Wiederintegration Automation. Das heißt, es gibt Anwendungen wie IFTTT oder Zapier, das sind alles Tools, Online-Tools, wo ich diese beiden Programme miteinander verknüpfen kann und sagen kann, wenn in Asana ein Task erstellt wird, dann erstelle mir auch in Todoist ein Task. Also das ist eine Eigenwissenschaft für sich, aber es funktioniert gut, wenn man sich damit auskennt. Das war im Rahmen vom Task-Management meine Sache. Das nächste ist dann Evernote. Evernote ist ja ein bisschen in Verruf geraten. Ich kann es ganz gut verstehen. Aber macht mir eigentlich wenig, weil das, was Evernote mir bietet, das reicht mir vollkommen aus. Und das sind die Key-Faktoren. Es ist überall vorhanden. Ich habe einen Wahnsinns-Webclipper, der einfach mir E-Mails klippen kann, Webseiten und so weiter. Und dann eben meine ganzen Scans. Und dann, und das ist das Wichtigste, die Search-Function in Evernote. Die haben ja Google-Integration. Das heißt, die verwenden ja mittlerweile auch den Google-Algorithmus. Und das heißt, ich finde da einfach alles, handgeschriebene Einscans, alles, was ich da habe. Ich muss auch sagen, ich bin da ziemlich unstructured in Evernote. Es wird tatsächlich alles reingeschmissen. Ich habe zwar angefangen mit Inbox und verschiedenen Tags und so weiter, aber für mich nenne ich das immer gerne Braindump. Also Evernote ist für mich das Braindump. Einfach, ich muss es irgendwo aufbewahren, dann kommt es da rein, weil wenn ich suche, dann finde ich es ja einfach wieder. Und was ich auch sehr schön finde, wenn man die Chrome Extension von Evernote verwendet, man sucht in Google was, dass dann gleichzeitig auch die Evernote-Notizen angezeigt werden, die da zusammenpassen würden. Also es ist einfach wirklich sehr, sehr schön integriert. Und da sehen wir ja den neuen Konkurrenten, von dem immer wieder geredet wird, Notion. Und auch Notion habe ich tatsächlich und verwende ich auch, aber das ist so mein Wiki. Also wenn ich tatsächlich mich in ein neues Programm einarbeite oder sowas und ich irgendwelche Ressourcen haben will und das schön aufbereitet haben will, und das ist das, worüber die Leute sich ja bei Evernote ein bisschen beklagen, da verwende ich Notion, um das schön aufzubauen. Und dann klar, als Notiz-App, Leute fragen mich immer, was verwendest du jetzt letztendlich? Da habe ich mich auf NoteShelf 2 festgelegt, wo ich auch ein digitales Journal kreiert habe, also das ich auch zum Verkauf anbiete, dass man in diese Notiz-App integrieren kann, die ein Jahreskalender ist, also Jahr, Monatsansicht, Wochenansicht, Tagesansicht, so wie der klassische Papierkalender aufgebaut ist, nur mit dem Vorteil eben wieder der Durchsuchbarkeit und Hyperlinks, die mir erlauben, zu jedem Tag zu springen, wo ich irgendwie was dran arbeiten will. Mhm. Und das sind so die Dinge, das sind die Tools, die ich so im Kern eigentlich verwende. Super. Und gerne jetzt noch der Selbstmanagement-Tipp, hattest du ja noch gefragt.
Ja.
Also da habe ich gerade eben letztens ein gutes Beispiel, wo ich mir selbst ein Problem gelöst habe, das ich immer wieder hatte. Habe auch ein Video dazu gemacht und das ist Inbox Zero. Also ich glaube, das ist ein großes Thema und das ist auch wirklich wenn ich das in meinem Arbeitsumfeld sehe, wie die Leute eigentlich auch drunter leiden. Ich kenne Leute, die haben 1.000, 2.000 ungelesene E-Mails in ihrem Posteingangsfach und man fängt an, einfach zu ignorieren und man weiß überhaupt nicht mehr, was ist jetzt von diesen ganzen Dingern wichtig, was ist nicht wichtig. Und das Problem ist dabei, also wenn ich von mir aus ging und was ich da das Problem hatte, ist, selbst wenn die E-Mail zu ist, es ist im Unterbewusstsein da. Es ist irgendwas, das zieht einen die ganze Zeit runter, sobald man anfängt, irgendwas zu arbeiten, ist im Hinterkopf, oh Gott, was ist da wohl noch drin? Sind da irgendwelche Tasks? Und dann kommt es tatsächlich vor, dass einer anruft und sagt, hast du meine E-Mail schon gelesen und was ist damit? Und das habe ich doch vor 2 Wochen schon gefragt und so weiter. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Produktivitätskiller, sondern auch tatsächlich ein Stressfaktor. Und um das Ganze anzugehen, habe ich jetzt Regeln eingeführt. Also ich persönlich bekomme über 100 E-Mails pro Tag. Und das sind aber keine Newsletter-E-Mails oder sowas. Das sind tatsächlich E-Mails, die bearbeitet werden müssen. Und um dem Ganzen Herr zu werden, habe ich Methoden angewendet von 2 Büchern, wo ich auch großer Fan von bin. Das ist eben Getting Things Done von David Allen. Und 4-Hour-Work-Week von Tim Ferriss. Und die erzählen beide über, wie man solche Dinge prozessiert. Und ich habe eigentlich so eine Kombination aus beiden dann für mich gemacht. Das ist einmal feste Zeiten, das ist das Wichtigste, wo ich mich wirklich hinsetze und E-Mails bearbeite. Und ich habe das auch kommuniziert auf der Arbeit. Es wird akzeptiert, dass es einfach nur diese Zeiten gibt, wo ich E-Mails bearbeite. Weil E-Mails sind niemals urgent. Es sind niemals so dringende Dinge in E-Mails, dass sie sofort bearbeitet werden müssen. Und wenn eine E-Mail kommt mit Betreff urgent oder wichtig oder sowas, dann mag das sein, aber dann brennt die Hütte nicht. Und da gibt es immer noch die Möglichkeit vom Telefon und dann soll man mich auch anrufen. Alles andere wird in meinen festen Inbox-Zero-Zeiten oder Time-Blocks bearbeitet. Und da setze ich mich dann tatsächlich hin, 1 oder 2 Mal am Tag, je nachdem, wie viel es zu bearbeiten gibt, um mich auf diese E-Mail-Bearbeitung zu konzentrieren. Und jetzt kann man ja sagen, okay, wenn du da eine halbe Stunde sitzt, dann kriegst du eine E-Mail, die eine halbe Stunde Arbeit kostet. Dann ist das klar, dann geht das nicht. Dafür gibt es eben diese Regeln und die sind ganz einfach. Das heißt, wenn ich eine E-Mail habe, die ich unter 2 Minuten beantworten kann, dann wird die sofort beantwortet. Wenn ich eine E-Mail habe, die länger als 2 Minuten dauert, dann wird es automatisch ein Task im Todoist, so wie ich es ja vorhin gesagt habe. Ich habe diese Integration von Todoist, einfach einen Klick und schon habe ich den Task und plane den auch ein, wann ich dann den bearbeiten möchte. Dann, wenn es einfach eine Info-E-Mail ist oder irgendwas, wo ich mir im Kopf behalten will, dann wird es eine Referenz und das wurde bisher, habe ich das immer in Evernote gespeichert, wenn es denn ging, weil es ist ja auch immer so eine Sache von Sicherheit und du darfst ja arbeitstechnische Sachen nicht irgendwo außerhalb speichern. Und die Firma, für die ich arbeite, die bietet ja eben die G Suite an und da ist dann Google Keep auch Integration. Das heißt, diese Referenzen speichere ich dann in Google Keep. Wer Google Keep nicht kennt, das ist eben sowas wie Post-its, kann man sich vorstellen. Und das Schöne ist jetzt, dass sie Google Keep jetzt tatsächlich in Gmail integriert haben. Das heißt, ich habe eine Seitenleiste, wo ich immer diese ganzen E-Mails, die ich als wichtig empfunden habe, an der Seite habe, wie in so einem Twitter-Feed, ja, kann man schon fast sagen. Und das ist dann das, dass ich das nicht aus dem Kopf verliere, dass ich jederzeit dann einfach ein Keyword eingebe und diese Information wiederfinde. Und alles wird dann direkt archiviert. Nochmal kurz zu Todoist. Also das heißt, wenn ich einen Task aus diesem E-Mail mache, dann archiviere ich die E-Mail sofort und dann ist sie weg. Und das Schöne ist aber, durch die Integration mit Todoist, sobald dieser Task aufpoppt, habe ich einen Link, der direkt zu dieser E-Mail wieder geht. Das heißt, 2 Wochen später kommt auf einmal der Task in Todoist, ich klicke einfach auf den Link, mein Gmail geht auf und öffnet mir diese E-Mail, um die es da geht. Und das ist einfach für mich faszinierend und unheimlich produktiv, das so anzuwenden. Und deswegen habe ich auch eine zweite Sache, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann und ich erwarte noch eine Antwort oder ich bin in einem CC von einem E-Mail-Verteiler, wo eine Diskussion stattläuft, die ich eigentlich nur verfolgen möchte, ob es da weitergeht oder nicht, dann mache ich auch einen Task in Todoist und setze einen Tag, der nennt sich Follow-up halt, dass ich da noch nachgehen will. Der kommt dann auch wieder 2 Wochen später, dann möchte ich mal schauen, wie ist es in der Zwischenzeit verlaufen, klick drauf und dann geht diese E-Mail auf und ich sehe, ob da der E-Mail-Verkehr weitergegangen ist. Es ist einfach sehr gute Sachen. Und eine letzte Funktion, die jetzt mittlerweile zum Glück auch Gmail anbietet, ist die Snooze-Funktion. weil die erlaubt mir bei E-Mails, wo ich ganz genau weiß, derjenige ist jetzt 2 Wochen im Urlaub oder ich habe eh keine Zeit dafür, das irgendwann zu bearbeiten, kann ich einfach Snooze drücken und dann kommt diese E-Mail, ist die E-Mail komplett weg und kommt dann erst 2 Wochen später oder wann auch immer ich das Datum gesetzt habe. Es ist ein bisschen ähnlich wie Task, nur dass ich halt es noch gar nicht prozessiert habe. Und das ist tatsächlich das, wie ich das auf die Reihe bringe, 100 E-Mails am Tag zu bearbeiten. Noch ein kleiner wichtiger Tipp am Rande, meiner Meinung nach, wenn man sich diese Blocks setzt im Kalender, wo man diese E-Mails bearbeiten möchte, dann ist es wichtig, dass man sich jeden Tag den Block an einer anderen Zeit setzt, weil die Leute sind einfach, die durchschauen das, die gehen in den Kalender oder bei mir im Google-Kalender und sehen einfach, jeden Tag ist eine halbe Stunde zum selben Uhrzeit drin. Ach, das ist bestimmt irgendwas, bla bla bla, ich schicke ihm trotzdem mal eine Einladung. Und schon ist man wieder in diesem Zugzwang, jetzt habe ich eine Einladung zum wichtigen Meeting, da sind schon 5 andere Leute drauf, vielleicht nehme ich es doch an. Und durch dieses jeden Tag ein bisschen die Uhrzeit verändern von dieser Inbox Hero, vermittelt schon mehr das Gefühl für die Leute, die dir eine Einladung schicken wollen, dass du da tatsächlich auch einen Termin hast. Und sonst einfach wirklich klar kommunizieren, nein, ich habe da keine Zeit und das ist mein Termin. Weil nur so profitieren auch deine Arbeitskollegen und auch dein Chef davon letztendlich, dass du deine Sachen fertig kriegst, ja. Das habe ich weit ausgeholt.
Ja, aber sehr spannend. Du hast jetzt da große Teile meines Zero-Inbox-Kurses verraten, aber okay.
Ach du nein!
Nein, da ist schon noch viel mehr drin, keine Sorge. Alles gut. Nein, aber wirklich spannende Tipps. Ich kann das voll und ganz unterstreichen. Also E-Mail extrem spannend. Ich mache das so ähnlich wie du. Also wir arbeiten auch mit den ähnlichen Tools. Also Asana ist bei mir halt Meistertask. Ja. Und ich habe auch bis jetzt parallel mit Todoist und Meistertask gearbeitet und wir nehmen dieses Interview jetzt Ende Mai auf und gestern kam die E-Mail von Meistertask, dass endlich wiederkehrende Aufgaben damit jetzt auch zu machen sind. Das heißt, ich werde jetzt da komplett auf Meistertask mal umstellen, meinen Workflow und das testen und dann gibt es natürlich auch einen Podcast dazu irgendwann demnächst. Nein, Tom, das waren wirklich, wirklich spannende Tipps, die extrem cool waren. Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, aber ich glaube, wir werden das in einen zweiten Podcast schieben und uns in einem halben Jahr nochmal treffen. Vielleicht hast du dann auch schon wieder ein paar mehr Tools getestet. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ja, würde mich sehr freuen. Und last but not least, also 2 Dinge habe ich noch. Erstens mal, wenn jemand sagt, der Tom, der ist super spannend, ich möchte mehr über ihn erfahren. Wo im Netz kann man dich denn am allerbesten finden?
Also grundsätzlich auf der Webseite www.paperlessmovement.com. Da findet man die Blog-Einträge und eben auch Videos. Und sonst grundsätzlich einfach mal in Google oder auf YouTube Tom Solid eingeben. Das Gute ist, jetzt nach einem Jahr kommt nicht mehr Tom und Jerry, wie es am Anfang war. Algorithmus hat jetzt doch erkannt, dass das tatsächlich was Eigenes ist. Und sobald man Tom Solid oder Paperless Movement eingibt, sollte man eigentlich fündig werden. Genau.
Super. Das werden wir natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Auch alle Tools, alle Links, die du angesprochen hast, gibt es natürlich in den Shownotes zu finden. Ja, Tom, und bei mir im Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Also wenn du jetzt noch eine Nachricht an meine Hörerinnen und Hörer hast, sie zu deiner Paperless Movement Initiative da ist irgendwie anzustecken und zum Mitmachen motivieren, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
Ja, vielen Dank, Thomas, nochmal auch für die Einladung. Also es war wirklich toll, dass ich hier auch mal auf Deutsch tatsächlich meine Infos weitergeben kann, was gar nicht so einfach ist, wenn man es immer nur in Englisch erzählt. Die Sache ist die, ich merke das aus dem Freundesumkreis, Familie, aber eben auch auf der Arbeit, dass immer noch diese Angst da ist von vielen Leuten über diese Digitalisierung, dieses dass es einfach zu komplex ist und so weiter. Und ich glaube, diese Angst ist berechtigt, weil der Informationsfluss nicht so richtig läuft. Eben auch von den Chefs oder von den Leuten, die einem das dann aufdrücken, sage ich mal, aufs Auge drücken, so du arbeitest jetzt mit dem. Es ist eine tolle Sache, digital zu werden und papierlos zu werden, wenn man es eben richtig angeht. Und ich selber war da auch immer schon technikaffin und bin da eigentlich fasziniert davon und versuche eben in diesem Paperless Movement den Leuten zu vermitteln, dass das Ganze einfach eine tolle Sache ist und dass man da gar keine Angst vor haben muss. Und deswegen, jeder, der papierlos werden will, ist willkommen, da Fragen an mich zu stellen. oder an die Paperless Movement Community, da vielleicht noch ganz kurz, wer gerne auf Facebook unterwegs ist, wir haben eine Paperless Movement Facebook-Gruppe und das fasziniert mich selbst auch, die hatte ich vor einem Jahr ins Leben gerufen, wir sind jetzt bei 1800 Mitgliedern und das, was ich wirklich toll an dieser Gruppe finde, egal was man für eine Frage hat über papierlos, die wird innerhalb von Minuten beantwortet und da ist auch wieder der Vorteil vom Englischen, dass einfach weltweit immer irgendeiner wach ist, der eine Antwort geben kann. Also in dem Sinne, ich freue mich, dich kennenzulernen.
Vielen lieben Dank nochmal, Tom. Ich glaube, da war auch für mich wieder, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, da war auch für mich wieder jede Menge Spannendes dabei. Das ist das Schöne an diesen Podcasten, auch wenn ich Interviews mache, ich lerne immer wieder dazu und das ist wirklich, wirklich etwas Cooles. Und ums Dazulernen ging es auch in der vergangenen Woche bei mir. Ich habe einen ersten Online-Kurs vollkommen abgearbeitet in einer Woche. Das waren doch einige Stunden an Videomaterial und ich habe das nicht nur abgearbeitet, sondern ich habe das, wie ich das halt immer mache, so. Ich habe auch fleißig in Evernote mitgeschrieben, ich bin schon in die Umsetzung gegangen, aber jetzt steht in den nächsten Tagen halt noch weitere Umsetzungsszenarien an und genau das werde ich jetzt tun und das ist halt was ich bei mir sehr, sehr positiv immer wieder herausstellt. Also ich gehe während dieser, gerade bei Online-Kursen ist es ja schön, da drückt man schnell mal auf Pause und das, was der da gerade vorgeturnt hat, das turnt man einfach nach und genauso mache ich das und versuche da schon meine ersten Erfahrungen zu sammeln, dann schreibe ich natürlich fleißig mit speichere mir das irgendwie in meinen eigenen Worten ab, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt die kommende Woche ist der volle Fokus wirklich darauf, einfach das Gelernte jetzt nochmal umzusetzen, das alles nochmal durchzugehen, nochmal in die Praxis zu gehen, sehr, sehr viel in der Praxis zu arbeiten, genau das, was ich da gelernt habe, wirklich zu implementieren hier bei mir und das wird nächste Woche anstehen und das ist eben so ein Prozess, lernen, mitschreiben, schon mitversuchen und dann wirklich sofort in die Umsetzung gehen, den ich eben auch allen Membern von Selbstmanagement Rocks immer wieder empfehle, das genau so zu machen, denn so hast du wirklich den größten Lernerfolg. Denn ja, die beste Theorie nutzt dir nichts, wenn du sie nicht in der Praxis anwendest. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein extrem wichtiger Faktor, um genau so erfolgreich zu werden. Also, ansonsten tut sich bei mir nicht gravierend viel. Ich war am Donnerstag mit meinem Freund und Kollegen Tom Oberbichler wandern. Wir haben das Wandern genutzt natürlich, um still vor uns her zu wandern. Auch das war sehr, sehr entspannend. Wir haben es aber auch genutzt, um am Umsetzungscamp zu arbeiten, das wir ja beide im Oktober auf Mallorca geben. Und falls dich das Thema Umsetzen näher interessiert und falls du ein Thema zum Umsetzen hast, dann bist du auf umsetzungs.camp genau richtig. Schau da mal vorbei. Ich denke mir, das könnte sicherlich sehr, sehr spannend für viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Ja, und last but not least noch der Hinweis, nächste Folge, 300. Podcast-Folge. Hör da wirklich zeitnah rein, es wird eine Überraschung geben. Ein spannendes Thema gibt es und es gibt eine tolle Überraschung. Also wirklich nächsten Sonntag, falls du das zeitnah hörst, unbedingt reinhören. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.
Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.